Um was geht's? Der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.
Um was geht's? Da ist der Schaffhauser Energietag. Heute geht's um ein Thema mit viel Zündstoff, nämlich um den von vielen herbeigesehnten Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Wir tauchen ein in emotionsgeladenen Zielkonflikt zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und Energieversorgung auf der anderen Seite. Ich bin der Beat Rechstein und bei mir zu Gast ist der Hagen Pönert, er ist Geschäftsführer von SH Power. Salli Hagen.
Salli Beat, danke für die Einladung.
Sehr gern, Hagen. Ich bin ein bisschen verschrocken, ehrlich gesagt. Die Nachfrage nach Erdöl ist 2023 ungebrochen riesig. Es gibt Experten, die sogar davon ausgehen, dass es einen historischen Höchststand gibt. Was ist da los?
Ja, das ist leider so. Die Welt wächst und die Welt wächst nach wie vor fossil in erster Linie. Und das sind eigentlich die Hauptgründe dafür, dass Erdöl doch nach wie vor wieder einen Boom hat. Wir haben aber auch Substitutionseffekte gehabt im letzten Jahr, haben auch zum Beispiel in den Schaffhausen Großkunden gesagt, ich schalte von Gas auf Öl um. Öl kann man auch hier lokal speichern und all das hat natürlich die Nachfrage befeuert. Ja.
Bleiben wir noch mal einen Moment auf der internationalen Ebene. Das heisst, vor allem China sei einer der grossen Treiber von dem Wachstum, von dem Erdölhunger. Und Russland profitiert am Schluss, weil von dort kommt das Gas, von dort kommt viel Öl. Wie ist das so?
Das ist so der Schulterschluss zwischen China, Russland, aber auch Indien, auch Brasilien ist ja offensichtlich. Und das, was der Herr Putin nicht mehr in den Westen liefert, das liefert er halt in diese großen wachsenden Nationen. Ja.
Also und China ist denn da völlig egal, wenn mit CO2-Bilanz aussieht?
Naja, so egal ist es nicht. Ich will jetzt nicht eine Lanze für China brechen, aber es ist tatsächlich so, dass China auch im Bereich der Erneuerbaren sehr aktiv ist, also im Bereich von Photovoltaik und Windkraftanlagen produziert China sehr viel Energie mit solchen Anlagen, baut aber mittlerweile solche Anlagen. Also China ist der größte Windkraftanlagenproduzent der Welt. Und wenn man gestern gesehen hat, was im Automobilbereich abgeht, auch bei Elektroautos, gibt China Vollgas.
Genau. Und trotzdem ist es für mich irgendwo ein Paradox, dass man auf der einen Seite weltweit, du hast jetzt gerade China erwähnt, wirklich Milliarden in die erneuerbaren Energien reinbuttert und gleichzeitig haben wir immer noch eine wahnsinnig hohe Nachfrage nach eben fossilen Brennstoff. Wie ist der Paradox und zu erklären? Also es passiert überhaupt etwas? Nützt es überhaupt etwas? Oder ist das Geld einfach verpulvert, wo man da in die Erneuerbaren setzt?
Also, dass die Milliarden investiert werden, ist natürlich sehr gut. Man sieht ja auch in Deutschland, dass dort viel erreicht worden ist. Aber die Welt wächst. Die Welt ist nach wie vor fossil und dieses Wachstum muss man decken. Es ist eigentlich kein Paradoxon, sondern Ziel muss es ja sein, wirtschaftliches Wachstum nach wie vor sicherzustellen, aber die Versorgung mit Energie nach und nach umzuschalten. Aber das braucht mindestens eine Generation.
Okay, aber kann man denn wenigstens sagen, dass quasi so der Zusatzhunger, den wir irgendwie alle haben, also das heisst der durchs Wachstum bedingte höhere Anspruch oder höhere Bedarf an Energie, dass der wenigstens schon mal durch erneuerbare Energie gedeckt werden kann?
Also in gewissen Nationen schon, also in Deutschland zum Beispiel, in der Schweiz sind wir auf einem guten Weg. Aber weltweit, gerade in Schwellenländern, ist natürlich der Gap zu dem, was wir schon erreicht haben, riesig groß und dann wird halt fossil befeuert. Ja.
Aber trotz allem, wenn man das so eben so ein bisschen global irgendwie anschaut, muss ich schon sagen, kommt ein bisschen der Eindruck rüber, dass so alle die Politikrezepte, die wir da diskutieren und wirklich viel Aufhebens drum machen und zu Recht auch irgendwie ist da wichtig und hoch oben auf der Agenda, aber irgendwie global gesehen spielt das irgendwie überhaupt keinen Ruckel.
Ja gut, die Politik hat natürlich auch immer so den Spagat zwischen Klima, zwischen Wachstum, zwischen Wirtschaftlichkeit. Und ich meine, auch in Deutschland merkt man ja, jetzt haben wir dort Inflationsraten über 5%, der Wirtschaftsmotor hustet. Und dann gibt es auch Interessensabwägungen, dass natürlich nach wie vor nicht erneuerbare Energien genutzt werden. Ich war in Deutschland im Mai diesen Jahres und es gibt tatsächlich dort noch Tagebaugebiete, die jetzt noch erschlossen werden. Da sieht man eigentlich diese Kompromissfalle, in die man dort hineinkommt. Andererseits sieht man dort beim Tagebau im Hintergrund riesige Windparks.
Ja, also quasi eine Parallelität von den beiden Energieträgern. Also ganz offensichtlich ist, dass es einen grossen Zielkonflikt gibt zwischen Klimaschutz, Umweltschutz auf der einen Seite und der Energieversorgung, also der Energiesicherheit auch auf der anderen Seite, wo es ja braucht, damit wir überhaupt können so leben, wie wir heute leben. Bringst du den Zielkonflikt irgendwie noch zusammen in deinem Kopf?
Also der Zielkonflikt ist da, das können wir oder müssen wir nicht schönreden. Ich habe versucht, für mich zu unterscheiden, was sind denn wirklich die Konflikte? Und ich rede gern von Lebensqualität auf der einen Seite und Wohlstand auf der anderen. Wohlstand ist natürlich die Ausrichtung auf Wachstum, teilweise sogar bedingungsloses Wachstum. Aber für mich steht die Lebensqualität im Vordergrund. Das ist auch Wachstum, aber einfach mit einer Qualität, die ich erlebe, wie ist unsere Umwelt, wie ist das Klima, wie fühle ich mich, wie geht's mir? Bin ich im Hamsterrad und kämpfe um den Wohlstand oder fühle ich mich wohl und habe Lebensqualität? Mhm. Und das muss unser Ziel sein.
Also das irgendwie zusammenbringen, sehr, sehr schwierig. Wie sieht es eigentlich in der Schweiz aus? Also wie würdest du die Situation mit Blick auf das für unser Land beurteilen?
Also die Schweiz hat natürlich eine ganz andere Ausgangslage als die Meganationen wie China oder Indien. Wir sind dort schon auf einem wirklich guten Weg. Ich meine, die Lebensqualität hier ist unbestritten wirklich eine der höchsten der Welt. Wir sind natürlich dabei, erneuerbare Energien stärker auszubauen. Es gibt viele Projekte, an denen wir arbeiten. Und wir haben auch natürlich das Privileg, mit das Wasserschloss Europas zu sein. Also Wasserkraft ist natürlich bei uns eine tolle Energiequelle, die uns zur Verfügung steht.
Also da heißt, wir haben eigentlich schon einen relativ hohen Anteil erneuerbaren Energien, wenn man auch die AKWs mit dazu rechnet, wo man kann sagen, gut, da sind wir eigentlich gut unterwegs.
Ja gut, ob AKWs erneuerbare Energien sind, die Diskussion beginnen wir jetzt nicht. Aber nein, es ist sicherlich eine Technologie, die CO2-frei ist. Die Endlagerung müssen wir noch lösen und wir haben nicht wie, ich habe es ja selbst erlebt, als ich Jugendlicher war, wenn ich mal im Ruhrgebiet war, dort ist einfach von den fossilen Energieerzeugungsanlagen hast du eine graue Luft und die Kinder husten und das haben wir Gott sei Dank hier nicht.
Ihr als SH Power, als Unternehmen, ihr setzt auch auf beide Ziele. Jetzt mal Hand aufs Herz, was ist dir persönlich wichtiger? Also du hast vorher von Wohlstand und von Lebensqualität geredet. Also ist auf die einen Seite die Umwelt wichtiger oder die Energieversorgung?
Naja, also ich denke mal, eine gute Umwelt und eine sichere Stromversorgung, das ist für mich beides Lebensqualität. Das ist unser Fokus, dass wir sicher mit Strom versorgen. Wir haben ja nun gerade im letzten Winter viele Diskussionen erlebt um das Thema Strommangellage, Energiemangellage. Aber wir möchten eben diese Lebensqualität auch in der, sage ich mal, Energieerzeugung sicherstellen können. Und wir haben jetzt gerade am Wochenende unser schönes Fest gehabt, 20 Jahre Naturstrom. Wir waren mit Hunderten von Leuten auf dem Rhi und ich meine, das ist wirklich Lebensqualität.
Ich finde da noch einen spannenden Punkt. Ich meine, es ist auch bekannt gerade, du hast die Energiemangellage angesprochen. Also, wo wir in die Energiemangellage reingekommen sind, sind dann plötzlich auch ziemlich viele so Vorsätze irgendwie über Bord geworfen worden. Relativ schnell hat man wieder nach Öl gerufen. Man hat ein Ersatzkraftwerk irgendwo mit fossilen Energieträgern aufgebaut. Wie sensibel sind wir denn tatsächlich auf das Thema, wenn es darauf ankommt?
Gut, das muss man klar sagen. Im Winter sind wir abhängig vom Ausland. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben keine Gasspeicher, wir müssen das Gas importieren. Öl kann man lagern. Strom haben wir im Winter grundsätzlich zu wenig, weil kein Wasser im Winter zur Verfügung steht. Und da gibt es dann eigentlich nur eine Möglichkeit, um aus diesem Dilemma rauszukommen, das ist selbst zu produzieren, also lokal in der Schweiz erneuerbare Energieanlagen aufzubauen oder Energie zu sparen. Und das ist ja das Thema Energieeffizienz, wo wir in unseren Sendungen auch schon viel darüber gesprochen haben, wie kann ich meinen Energieverbrauch senken, ohne Lebensqualität zu verlieren.
Aber eben, du hast viele Kunden, wo Strom von dir beziehen, wo Energie von dir beziehen. Jetzt nochmal die Frage, also spürst du da eine grosse Sensibilisierung für die Anliegen nach CO2-Reduktion? Oder eben ist denn da weg, wenn es darauf ankommt?
In der Industrie spüren wir das sehr wohl. Also gerade ausländische Konzerne. Ich meine, wir haben ja einige große Konzerne im Pharmabereich in Schaffhausen, die zu amerikanischen Konzernen gehören. Die haben ganz klar Vorgaben im Rahmen dieser ESGs, der Environmental Sustainability Goals. Die müssen dort Bericht erstatten. Und dort arbeiten wir ganz eng zusammen, um diese Targets, die die haben, auch wirklich zu treffen. Da gibt es ganz harte CO2-Reduktionsziele. Und das ist vom Konzern vorgegeben. Da wird auch nicht diskutiert und wir müssen da Lösungen finden. Bei Privaten gibt es natürlich genau dasselbe. Es gibt sehr nachhaltig denkende Kundinnen und Kunden, ich habe es gerade eben erwähnt, die zum Beispiel Naturstrom bei uns beziehen. Und die Gruppe wächst auch. Da ist es jetzt wichtig, das sind so die Golden Agers, die da zum Beispiel bei unserem Naturstromanlass unterwegs waren, dass wir die nächste Generation auch noch gut abholen.
Mhm. Was ich interessant finde, ist die Preisentwicklung logischerweise gerade beim Strom und bei der Energie, wo sie jetzt steigt. Hast du das Gefühl, da wird so bleiben? Oder merkt ihr zum Beispiel schon, dass jetzt, wo ihr die Preise bekannt habt, dass vielleicht der ein oder andere dann auch seinen Strommix anpasst?
Das merken wir im Moment noch nicht. Das war auch im letzten Jahr so, als wir die Strompreise kommuniziert haben. Mhm. Sie steigen, ist eigentlich nichts passiert. Wenn dann die erste Rechnung kommt, dann reagieren die Kunden. Haben wir aber momentan eigentlich noch keine Reaktion und die Strompreise sind gestiegen. Es ist ja momentan eigentlich auch das Thema in den Medien, die rund 20-25%, ein Fünftel hat der Herr Meyer, Hans, der Preisüberwacher, jetzt kommuniziert. Das ist da, das ist Fakt, es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Sage ich, es ist mir egal, die 25 Franken im Monat, wenn ich einen normalen Haushalt habe, oder denke ich doch daran, okay, wie kann ich sparen? Weil wenn ich Energie spare, spare ich Geld. Und das ist eigentlich der Hebel, den wir suchen.
Genau, das ist so dein Mantra, das sagst du immer wieder, weil das ist natürlich auch unbestritten richtig. Jetzt, wenn ich mir die Frage ein bisschen überlege, dann habe ich das Gefühl, da spielt auch so ein bisschen der Not-in-my-Backyard-Phänomen, spielt da eine gewisse Rolle. Also quasi jeder ist für Klimaschutz, solange es einem persönlich nicht wehtut. Und ganz ehrlich, da nehme ich mich auch nicht aus. Also ich will auch nicht irgendwie in die Höhle ziehen, nur damit es dem Klima gut geht. Wie erlebst du das? Wie erlebst du die Diskussion?
Naja, wir haben ja unser schönes Windkraftprojekt in Himmelshofen, wo wir gemeinsam mit unserem Partner LKS davon so überzeugt sind, dass das eine super Sache ist. Ja. Aber das ist natürlich genau dieser Effekt, not in my backyard. Ich denke, wenn wir jetzt eine kantonale Abstimmung machen würden, dann würden die nicht in dem Gebiet dieses Windkrafts, dieser Windkraftanlage leben, hoch zustimmen, während die lokale Bevölkerung da sehr skeptisch ist. Und das ist ein Dilemma, was wir noch lösen müssen. Ja, wie ist es? Was bin ich bereit, auch persönlich zu geben, um dieses Problem, und wir haben ein Klimaproblem, das merkt man jetzt ja im Moment wieder ganz intensiv, das zu lösen. Und da hoffe ich wirklich, dass alle irgendwann mal das Einsehen haben und sagen, okay, das müssen wir jetzt einfach machen, das machen wir jetzt.
Mhm. Werden wir da nochmal ein bisschen konkreter, auch mit Blick auf SH Power oder auf die Energieversorgung in Schaffhausen. Wo setzt ihr an für den Klimaschutz und wo siehst du die größten Hebel?
Also wir haben klare Zielvorgaben, auch über die Klimastrategie der Stadt. Also Netto Null 2050 ist eigentlich Ziel für die ganze Schweiz. An dem Ziel arbeitet jeder, ist aber eine Generation. Mhm. Das sind noch 26, 27 Jahre. Wir haben noch einen Zwischenstopp 2035. Dort möchten wir Netto Null haben bei allen städtischen Liegenschaften. Und das ist genau das, wo wir jetzt investieren. Wir bauen jetzt die Wärmeverbünde, um die Gasheizung zu ersetzen durch Wärmeversorgung, die erzeugt wird auf Basis von erneuerbarer Energie. Also wir nutzen die Temperatur im Grundwasser. Wir überlegen, mit Holz zu befeuern. Und das ist der Weg, den wir gehen. Dafür brauchen wir auch Geld. Dafür haben wir Rahmenkredite bekommen von der Bevölkerung. Und daran arbeiten wir und investieren wir.
Okay, das sind jetzt so die städtischen Bereiche, also quasi öffentlich-rechtliche Bereich. Vorher hast du die Firmen angesprochen. Dort habe ich manchmal das Gefühl, es geht bei vielen auch quasi einfach ums Image. Allerdings auch da, ich meine, auch wenn es ums Image geht, spielt ja auch kein Rugel, wenn der Endeffekt ist die Wirksamkeit wichtig. Aber was ratest denn du denen? Also wo können die vorwärts machen, damit sie dazu beitragen, dass man 2050 auch das Ziel erreicht, das du jetzt vorher erwähnt hast?
Also wie gesagt, einerseits haben solche Unternehmen selbst sich das Ziel gesetzt. Andererseits haben wir auch Möglichkeiten, dieses Ziel zu unterstützen. Also wir haben ja vor einigen Jahren die Energieversorgungszentrale, zum Beispiel bei Georg Fischer, das ist ja auch kein Geheimnis, ist kommuniziert worden, komplett umgestellt auf erneuerbare Energien mit einem riesigen Energiespareffekt dabei auch noch. Sie haben Energie gespart und Geld. Und da sagt jedes Industrieunternehmen, wenn du so eine Lösung hast, sofort machen.
Aber weißt du, jetzt mit uns als KMU, Meyer und CIAG, jetzt klassisch da in der Altstadt, was können wir machen?
jeder kann sparen im Kleinen. Also ich will jetzt nicht wieder alle Energiespartipps erwähnen, die wir mal gemacht haben. Es fängt bei der Beleuchtung an, es fängt beim fängt an, wie heiz ich, ziehe ich vielleicht einen Pullover an im Winter, und dort kann auch jeder, nicht nur ein KMU wie ihr, auch jeder Haushalt kann dort beitragen.
Aber wenn es zum Beispiel so um Wärmenetz und so weiter geht, sind wir logischerweise auch auf andere angewiesen. Da können ja nicht einfach wir selber in den Weg leiten.
Ja, das ist so. Und wir sind auch froh um die große Nachfrage. Also wir werden momentan überschüttet mit Anfragen. Das sind Kundinnen und Kunden, die sagen, ja, meine Gasheizung ist vielleicht in 5 Jahren, muss die ersetzt werden. Seid ihr denn dann so weit? Und das ist genau der Dialog, den wir jetzt momentan führen.
Machen wir den Fächer noch mal ein bisschen auf, geografisch. Wenn ich mich schon lange frage, irgendwann sind ja die Öl- und Gasvorräte auch aufgebraucht. Also eigentlich damals Club of Rome und so weiter, hat man uns das schon beigebracht in der Kante, ewig her. Gibt es da eigentlich irgendwie neue Erkenntnisse diesbezüglich? Also, wie lange hebt da noch?
Ja, es gibt Erkenntnisgewinne, die sind für mich teilweise sogar frustrierend. Also Club of Rome, das war ja nur 1960, wo man dann mal gesagt hat, wie viel Öl gibt es auf der Welt.
Ja, genau.
Mittlerweile weiß man, dass es gegenüber den Zahlen von damals ungefähr 5-mal so viel ist. Ja. Also man kann heute natürlich auch Öl durch Fracking oder Gas durch Fracking gewinnen. Man kann Schiefervorkommen nutzen, um dort Öl rauszubekommen. Es gibt ein großes Erdölfeld vor Brasilien, das heißt Libra. Das ist 7000 Meter tief im Meer, unter Gestein liegt das Öl. Sowas kann man heute fördern.
Ja.
Ob das sinnvoll ist, das alles zu nutzen, sei mal dahingestellt. Und ja, irgendwann ist natürlich diese Ressource trotzdem verbraucht. Und ich glaube, man sollte auch nicht so lange warten, bis es verbraucht ist, weil Öl kann man auch noch für viel gescheitere Sachen einsetzen. Gut, Kunststoffe zum Beispiel.
Kommt vielleicht noch darauf an, ob der Trump denn tatsächlich irgendwann noch Grönland kauft. Dort hat er zum Beispiel auch noch grosse Reserven, geht man davon aus. Also das heißt, wenn man wirklich auf Teufel komm raus irgendwie wette, weiterhin viel fossile Brennstoffe einsetzen, dann hätte man eigentlich die Ressourcen dazu.
Ja, aber sie zerstören die Umwelt natürlich, das ist der Preis. Und das will, glaube ich, niemand. Und da glaube ich auch an die Menschheit und die Vernunft, dass man sagt, solche Vorkommen, die lassen wir in Ruhe. Es gibt andere Lösungen und die nutzen wir. Auch wenn sie vielleicht im ersten Moment teuer sind, weil der Rebound-Effekt der fossilen Energie, die vielleicht jetzt günstiger ist, ist ja meist gar nicht eingepreist.
Ja. Also das heißt, es wird hinaus dann einfach teurer. Da hätte ich auch noch eine Frage dazu. Also wenn ich jetzt so auf die grossen Erdölfördernationen schaue, du hast es vorher erwähnt, wie da zum Teil jetzt auch die Liefermengen gedrosselt werden, damit man den Preis aufdrücken kann. Die verdienen wahnsinnig viel Geld. Kaufen sich irgendwie ganze Fußballligen und so weiter mit dieser Kohle, die sie da rausholen. Investieren die eigentlich selber auch in erneuerbare Energien?
Natürlich, Saudi-Arabien hat große Pläne, was erneuerbare Energien angeht, und die sitzen auf dem Öl. Also es wäre ja schlauer, mit dem Öl, das ich verkauft habe, beziehungsweise mit dem Geld, was ich dafür kriege, vielleicht nicht europäische Fußballstars zu kaufen, sondern sich mal über Solarfarmen in der Wüste Gedanken zu machen. Aber das erfolgt aber ja noch nicht in dem Maß, wie ich es mir wünsche.
Also da ist tatsächlich noch nicht so. Also ich meine, die leben quasi noch so ein bisschen von der Hand ins Maul, dass sie sagen immer so, oh, eben noch ewig.
Was soll ich dazu sagen? Ja, es ist offensichtlich leider so.
Wenn man bei dieser Debatte ist, ist man auch schnell beim Thema Wasserstoff, wo für viele so ein bisschen als Zukunftsenergieträger gesehen wird, weil er auch grosse Vorteile hat in der Speicherung von der Energie. Wie siehst du es dort? Also wäre da allenfalls eine Lösung, um den Zielkonflikt, den wir jetzt am Anfang lang darüber geredet haben, unter einen Hut zu bringen?
Ja, also Wasserstoff, genau wie du sagst, hat einen großen Vorteil, das ist die Speicherung. Es gibt riesige Initiativen in Europa. Es wird schon diskutiert über Wasserstoffpipelines, die man in Europa bauen will. Für uns konkret, jetzt als SH Power oder auch in der Schweiz, ist es das Problem, wir haben keine Überschussenergie. Ich muss Überschussstrom haben, um zu sagen, okay, was mache ich jetzt mit dem Strom? Das haben wir nicht. Aber wenn man das hat, ist natürlich Wasserstoff eine Möglichkeit, das zu speichern. Handkehr oben, wenn ich Auto fahren will, elektrisch, und habe Strom aus unserem Kraftwerk, dann fahre ich mit dem Strom. Wenn ich sage, ich wandle den in Wasserstoff und mit dem Wasserstoff betreibe ich eine Brennstoffzelle in meinem Auto und fahre dann letztendlich wieder elektrisch, brauche ich dreimal so viel Strom. Es ist noch vom Nutzungsgrad sehr gering.
Aber es passiert da etwas, also es geht vorwärts.
Absolut. Ich meine, Wasserstoff ist das Thema und dort werden ja Hunderte von Milliarden momentan investiert. Ob die Anwendungsfälle die sein werden wie Mobilität, das muss sich zeigen. Aber Wasserstoff kann man speichern und man wird auch mit Wasserstoff viele Möglichkeiten finden, den auch entsprechend zu nutzen.
Und wie ist denn da, also da frage ich jetzt einfach als Laie, wie ist da aus der Umweltperspektive?
Wie ich es schon erwähnt habe, der Nutzungsgrad muss irgendwo stimmen. Also ich muss Überschussstrom haben, möglichst aus erneuerbaren Energien. Also ehe ich einen Windpark abschalte, weil ich den Strom nicht loswerde, wäre es natürlich viel gescheiter zu sagen, ich lasse den Vollpower weiterlaufen und erzeuge damit Wasserstoff. Wenn das kommt, dann sind wir auf einem sehr guten Weg, diese Wasserstoffgesellschaft, von der man ja sogar schon redet, auch aufbauen zu können.
Aber das ist nicht so. Da haben viele Leute das Gefühl, es ist eine Art wie so ein Perpetuum mobile, wo du einfach quasi irgendwie Wasserstoff hast einfach irgendwo und machst dann etwas damit, das ist einfach nicht ganz so trivial.
Nein, Wasserstoff zu handeln ist nicht ganz einfach. Wir diskutieren ja auch, können wir unsere Gasnetze, die wir haben, nutzen, um zum Beispiel Wasserstoff beizumengen oder kann man reine Wasserstoffnetze aufbauen? Wie speichere ich Wasserstoff in flüssiger Form? Wie kühle ich das? Also da ist noch sehr viel Hausaufgabe zu erledigen, aber das ist ein typischer Technologie. Zyklus. Wasserkraft ist jetzt 100 Jahre alt. Also wie man ein Wasserkraftwerk baut mit einem Nutzungsgrad von über 90%, das wissen wir. Und beim Wasserstoff stehen wir noch, sage ich mal, im ersten Zehntel dieser Reise, die wir haben, um die 100 Jahre dann mal nutzen zu können.
Okay, da sind wir eigentlich wieder bei dem, wo man halt auch immer mal wieder anspricht, dass es eben Zielkonflikt gibt, dass es Parallelitäten gibt, dass quasi irgendwie verschiedene Entwicklungen auch parallel vorantrieben werden. Ich gehe davon aus, da werden wir in der nächsten Zeit einiges davon erleben. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, würde ich das schon mal gern von dir noch mal kurz zusammengefasst haben. Also eben, wo siehst du die zentralen Massnahmen, um uns können, die Abhängigkeit von den Fossilen wirklich noch mal zu reduzieren, ohne dass wir in die buchstäbliche Höhle ziehen.
Ja, also das Dilemma, dass die Welt noch fossil ist, ist da. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Frage ist, was machen wir jetzt lokal in der Schweiz? Da ist für mich der Weg, in erneuerbare Energien zu investieren, der Königsweg. Warum? Weil wir damit unabhängig werden. Es geht gar nicht darum, dass ich diese Energie dann jetzt hier herstelle, sondern wir als Schweiz müssen doch versuchen, möglichst unabhängig zu werden, dass wir nicht ständig diese Diskussion haben, aus welchem Land, mit welchen Verträgen beziehe ich die Energie. Ja. Und das Zweite ist natürlich der Umgang mit der Energie, dass wir effizient werden und die Energie, die wir zur Verfügung haben, auch entsprechend sorgsam einsetzen. Und was ist die Motivation? Ich komme wieder drauf, ist die Lebensqualität.
Okay, Hagen, ich danke dir vielmals, bist du mein Gast gewesen, spannend gewesen, auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, auf welchem Kanal auch immer Sie uns gefolgt sind. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Dranbleiben. Ich wünsche Ihnen eine sorgenlose und energiereiche Zeit. Bis zum nächsten Mal, wieder schauen, wieder hören.
Um was geht's? Der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.